Der Fair Oceans Podcast. Wie verknüpfen wir Umwelt und Entwicklung für eine nachhaltige Nutzung unserer Ozeane?
Ja, es freut mich, dass wir heute dieses Gespräch führen können. Christian Wild, Sie sind ja Professor an der Bremer Universität, sind im Organisationsteam für das internationale Korallenriff-Symposium, das ja zunächst bereits im letzten Jahr stattfinden sollte in Bremen und nun virtuell in diesem Jahr in gut einem Monat stattfindet und dann sogar nochmal im Jahr 2022, nicht als virtuelle, sondern wie auch anfangs geplant, als Symposium, auf dem sich die Korallenforscher und Forscherinnen der Welt begegnen können in Bremen. Ja, dies haben Sie mitorganisiert in diesem Team und sind jetzt, wie Sie uns im Vorgespräch ja gesagt haben, schon im Prinzip seit 2016 dabei. Also hat sich diese Konferenzorganisation ja zu einem Projekt gestaltet, das sich jetzt ja über dann 6-7 Jahre wahrscheinlich hinziehen wird, bis hin zur Nachbereitung des Ganzen. Also ein wirklich großes Projekt und aus unserer Perspektive, in der wir ja auf die internationale Meerespolitik blicken und auch auf die Situation, den Zustand der Meere, spielen die Korallenriffe natürlich eine ganz wesentliche Rolle, wenn wir die Situation im globalen Süden betrachten. Und deshalb, ja, war es für uns klar, dass wir auch als Bremer Organisation natürlich großes Interesse an Ihrem Symposium haben und großes Interesse daran haben, mit Ihnen ins Gespräch zu kommen und das als Gelegenheit nutzen möchten, uns die Situation der Korallenriffe global mit Ihnen gemeinsam mal etwas genauer anzuschauen in diesem Podcast. Und es freut mich sehr, dass wir diese Gelegenheit jetzt noch haben, obwohl Sie ja immer mehr und mehr auch in den Organisationsvorbereitungen stecken werden, je näher der Termin jetzt rückt, dieses ersten virtuellen Symposiums jetzt. Aber ja, wir dachten, wir starten vielleicht erst einmal damit, dass Sie uns tatsächlich erläutern kurz, was es dann mit dem internationalen Korallenriff-Symposium hier auf sich hat, warum das gerade nach Bremen gekommen ist und ja, warum die Korallenriffe in der Meeresforschung mit einem breiteren Blick eben auch so eine wichtige Rolle spielen. Erstmal als Einstieg in unser Gespräch.
Oh, das sind ganz schön viele Fragen auf einmal, ja. Beginnen wir mal mit der ersten Frage und die bezieht sich auf die Vorgeschichte zu dem internationalen Korallenriff-Symposium. Inzwischen sind es ja tatsächlich zwei. Also die 14. Weltkorallenriff-Konferenz dieses Jahr und die 15. Weltkorallenriff-Konferenz nächstes Jahr. Das wollten wir nicht. Wir wollten eigentlich nur eine dieser Konferenzen ausrichten, aber die Pandemie hat dann letztendlich dazu geführt. Und jetzt haben wir einerseits die Ehre, zwei von diesen Weltkorallenriff-Konferenzen ausrichten zu dürfen als Universität Bremen. Andererseits bedeutet das natürlich auch ganz, ganz viel ehrenamtliche Arbeit für mich. Ja, also ich habe den Antrag geschrieben, ich habe ein Team aufgebaut, ich habe ein Organisationskomitee zusammengestellt, ich bin für alles verantwortlich, auch für den finanziellen Erfolg, und das darf man ja nicht vergessen, und sind Kosten, Verschiebungskosten entstanden durch die Pandemie. Wir mussten ja mehrfach verschieben, leider. Und das ist dann also schon eine Aufgabe, die ich mir vor jetzt schon 5 Jahren ans Bein gebunden habe, die mich deutlich mehr und deutlich länger beschäftigt als ursprünglich vorgesehen. Ich finde es aber nach wie vor eine spannende Aufgabe, die mir überwiegend auch Spaß macht, mich mit Leuten zusammenbringt wie Ihnen, ja, aber auch viele andere, mit denen ich wahrscheinlich sonst nicht in Kontakt gekommen wäre. Und ich lerne ganz, ganz viel Neues dazu, auch eben außerhalb meines regulären Jobs. Ich mache ja hier recht viel Lehre an der Universität Bremen und Forschung spielt da auch eine Rolle, Gremienarbeit natürlich. Aber ich lerne jetzt eben ganz viel andere Sachen noch dazu. Das ist also das Schöne daran. Die zweite Frage bezog sich jetzt auf, wer kommt? Wer kommt zu diesen Veranstaltungen? Ja, typischerweise die globale Korallenriffgesellschaft. Da gibt es zwei regionale Schwerpunkte. Das sind einerseits die Australier und andererseits die US-Amerikaner. Die bilden also die beiden Hauptzielgruppen der Teilnehmer von der Anzahl der Wissenschaftler, die da mitmachen. Aber man kann sagen, dass typischerweise auch zwischen 50 und 100 verschiedene Nationalitäten an diesen Weltkorallenriffkonferenzen teilnehmen. Die gibt es seit 50 Jahren. Typischerweise alle 4 Jahre finden diese Weltkorallenriffkonferenzen statt. Es gab bisher 13, noch nie eins überhaupt in Europa. Macht uns ein bisschen stolz, dass wir das dann geschafft haben, dass das erste europäische auszuregen. Jetzt sind es gleich zwei geworden, aber umso schöner. Ja, gut, aber dazu sage ich jetzt nicht mehr. Genau, und das sind eben nicht nur Wissenschaftler. Das sind nicht nur Wissenschaftler, die hier teilnehmen, sondern auch die interessierte Öffentlichkeit, Manager, die also diese Korallenriffe überwachen und pflegen und Entscheidungsträger. Und das ist also ganz, ganz toll, dass diese verschiedenen Gruppen zusammenkommen aus diesen vielen verschiedenen Ländern und sich austauschen können zu den neuesten Erkenntnissen, was Korallenriffe betrifft, und zwar interdisziplinär. Also wir haben jetzt 15 verschiedene Themengebiete und die reichen wirklich von den Naturwissenschaften über die Sozialwissenschaften bis hin auch zu anderen Themen wie Öffentlichkeitsarbeit und Management. Und das ist also ein ganz breites Spektrum an Themen, die diskutiert werden können. Und dieser Wissenstransfer, das ist eben das Schöne und das Wichtige, dass dieser Transfer so intensiv stattfinden kann während einer solchen Weltkorallenriffkonferenz. Genau. Und die dritte Frage, die Sie eingangs gestellt hatten, war die nach Bremen, soweit ich mich erinnere. Ja. Sie haben ja gleich so ein ganzes Bündel an Fragen losgeschickt. Aber korrigieren Sie mich, wenn ich falsch liege. Aber die dritte Frage war, warum genau. Bremen?
Warum gerade nach Bremen, ja.
Ja klar, das liegt ja an uns. Also weil wir die Energie und die Zeit hatten oder investieren wollten, um diese Weltkorallenriffkonferenz, um diesen Event, um dieses Ereignis nach Bremen zu holen. Also da muss man ja erstmal investieren, um einen recht aufwendigen Antrag zu schreiben und die entsprechenden vielen Gespräche mit der Führung der Internationalen Korallenriffgesellschaft zu machen. Und das haben wir investiert und es hat sich gelohnt. Und dann waren wir eben erfolgreich als erster europäischer Gastgeber. Und Bremen spielt da sicherlich auch deswegen eine Rolle, weil man kennt Bremen inzwischen in der Welt, ja, weil Bremen sich in den letzten Jahrzehnten zu einem ganz tollen Wissenschaftsstandort in der Meeresforschung entwickelt hat. Es liegt einerseits natürlich an der Universität mit einem starken Fachbereich 2, Biologie, Chemie, wo ich auch bin, in der Meeresbiologie, plus Fachbereich 5, Geowissenschaften. Und dann gibt es diesen neuen Fachbereich, der MAROM heißt, also ein Exzellenzcluster heißt. Ist das Cluster oder Zentrum? Weiß ich gar nicht. Aber ich glaube, man versteht, was es heißen soll. Also auf jeden Fall super. Und das Ganze wird noch ergänzt durch die Partnerinstitute, die auch meereswissenschaftlich ausgerichtet sind. Das Alfred-Wegener-Institut in Bremerhaven und das Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie hier auf dem Campus der Universität und das ZMT, das Zentrum für marine Tropen. Ökologie? Oder nee, ist umbenannt worden. Truppenwissenschaft. Ja? Oder Truppenforschung. ZMT, Zentrum für Marine Truppenforschung, auch hier auf dem Campus der Universität, der Leibniz-Institut. Genau, und das in seiner Gesamtheit macht diesen Wissenschaftsstandort Bremen schon zu einer der besten Adressen in Europa oder ich würde sagen inzwischen auch in der Welt. Und es gibt ganz viele, die auch an Korallenriffen interessiert sind. Also nicht nur das ZMT, das Zentrum für Marine Truppenforschung, sondern auch, wie man durch mich sieht, Mitarbeiter der Universität und auch das MPI und das AWI hat Kollegen, die mit Korallenriffen oder in Korallenriffen arbeiten. Und die haben wir zusammengebracht. Die haben wir alle zusammengebracht, weil es mir auch wichtig war, dass wir die Expertise, die wir hier im Land Bremen haben, dass wir die zusammenbringen. Und diese Kollegen, die sind jetzt auch alle in unserem Organisationskomitee vertreten. Und es ist auch geplant, dass wir die genannten Institutionen involvieren bei der Präsenzveranstaltung, die hoffentlich dann nächstes Jahr im Sommer stattfinden kann, so dass wir dann auch die Verknüpfung herstellen zwischen dem eigentlichen Standort der Konferenz. Das ist nicht die Universität, sondern das ist das Messegelände da hinter dem Hauptbahnhof. Aber dass wir dann natürlich auch Besuchsmöglichkeiten für alle Teilnehmer anbieten, dass sie an die Uni kommen, ans MPI, ans ZMT und auch ans Alfred-Wegener-Institut.
Ja, ich glaube, so hat man einen guten Einblick in das, was das Korallenriff-Symposium, das internationale ist. Und eine generellere Frage habe ich da noch im Anschluss. Korallenriffe jetzt als Forschungsgebiet in der Meereswissenschaft. Wie würden Sie das verorten? Warum hat es so eine Bedeutung, gerade sich die Korallenriffe anzuschauen? Und das sind ja relativ viele Kolleginnen und Kollegen, die sich dann auch ja da engagieren, die auch an dem Symposium teilnehmen werden. Wie ist das zu verstehen?
Ja, es ist natürlich zunächst mal so ein kleiner Widerspruch. Also Korallenriffe bedecken ja gar nicht viel Fläche von unseren Weltozeanen und sie sind auch beschränkt auf die Tropen und die Subtropen, zumindest die Warmwasserkorallenriffe, über die wir heute in erster Linie reden möchten. Also die bedecken deutlich weniger als 1% der Fläche des Ozeans. Also es spielen insofern von den Zahlen her gesehen keine besonders große Rolle. Aber, jetzt kommt das dicke, große Aber. Korallenriffe sind wahrscheinlich die wertvollsten Ökosysteme im Meer, eventuell sogar des gesamten Planeten. Warum ist das so? Weil diese Ökosysteme über eine ganz herausragende Vielfalt an Organismen verfügen. Früher hat man in den Lehrbüchern immer gesagt, Korallenriffe sind die Regenwälder der Weltmeere, wegen dieser hohen Artenvielfalt, die man ja schon früher kannte. Inzwischen muss man sagen, diese Lehrbücher müssen neu geschrieben werden. Korallenriffe sind sogar artenreicher als tropische Regenwälder. Und das ist natürlich eine Schatztruhe. Biodiversität oder Reichtum an Organismen, das ist etwas, was man nicht hoch genug einschätzen kann. Und dazu kommt, dass viele, muss man auch sagen, also viele von uns, die haben sich verliebt, die haben sich einfach verliebt in diese Riffe, schon in frühen Jahren. Also ich hatte die Chance schon mit 15, als ich meinen ersten Tauchschein gemacht habe, dass ich dann schon mitkommen durfte ans Rote Meer und ich habe mich sofort verliebt in die Korallenriffe dort. Und dann, nachdem ich meinen Zivildienst gemacht habe, habe ich mein gesamtes Erspartes benutzt, um nach Australien zu reisen, um dort das größte aller Korallenriffe mir anzuschauen. Und dann wurde die Liebe eben vertieft und ich wollte eigentlich nichts anderes mehr machen, weil das waren solche Glücksmomente, die man empfunden hat, wenn man da getaucht ist oder schnorcheln reicht auch. Diese Vielfalt an Lebewesen und auch diese schiere Explosion von Farben und Formen und Biomasse auch, also Fischschwärme in einem intakten Korallenriff natürlich. Das ist etwas, was viele Menschen anspricht und zwar ganz tief. Also so dass man da gar nicht mehr von loslassen möchte. Also das ist natürlich auch ein Grund. Und um jetzt mal ein bisschen weniger blumig zu sprechen, Korallenriffe haben auch eine ganze Reihe von anderen wichtigen Funktionen, sogenannte Ökosystem-Serviceleistungen sind wichtig für den Küstenschutz zum Beispiel, sind wichtig, weil sie so produktiv sind für die Protein- und Nahrungsversorgung. Da kann ihnen kaum ein anderes Ökosystem das Wasser reichen und sind natürlich auch eine ganz, ganz wichtige Einnahmequelle, nicht nur für die ansässige Bevölkerung, sondern weltweit. Die Zahlen, die Kollegen kalkuliert haben, die sind also wirklich beeindruckend, dass also die Wirtschaftskraft dieser Korallenriffe oder überhaupt der ökonomische Wert, der geht also eindeutig in die Milliarden jedes Jahr und auch die Abhängigkeit, die wirtschaftliche Abhängigkeit, was die Menschen betrifft, die Korallenriffe nutzen oder da davon leben, von der Produktivität, das geht auch fast schon in die Milliarden Menschen, die davon profitieren. Also das sind außergewöhnliche Ökosysteme, die ja, wie gesagt, also nur ganz wenig Fläche des Meeresbodens bedecken, aber überproportional wichtig sind für uns und aber auch für die Vielfalt der Lebewesen im Ozean.
Ja, das ist genau das, was wir auch in unserer Arbeit erleben. Also die Korallenriffe sind natürlich ganz wichtig dafür, auch Menschen zu motivieren, zu begeistern, sich für den Meeresschutz einzusetzen. Und auch, ja, auch einen Blick auf die Situation dann gerade im globalen Süden eben zu werfen und den Zustand. Und da ist das eine natürlich ja diese Begeisterung, die man erfährt durch die Artenvielfalt, die Farben und Formen, die einem dort begegnen können. Auch wenn man es nur in der Dokumentation sehen kann. Aber das andere Thema, das jetzt natürlich die öffentliche Aufmerksamkeit erregt hat, ist auch der kritische Zustand. Und da ist aus unserer Perspektive nämlich ja zum einen der Weltklimarat mit seinem Sonderbericht zum Zustand der Ozeane, in dem ja auch die Korallenriffe näher betrachtet werden, ein ganz wichtiger Punkt. Und diese dramatische Prognose, dass wenn der Temperaturanstieg aufgrund des Klimawandels sich über 2 Grad bewegt, dass für die Korallenriffe, ja für über 95% der Korallenriffe wirklich dramatische Auswirkungen hätte. Sehen Sie das aus Ihrer Forschungsperspektive auch so, dass ich nehme an, das wird auch ein Thema des Symposiums sein, das dort eine Rolle spielt. Ist der Zustand tatsächlich so dramatisch, wie ja der Weltklimarat, IPCC, das in seinem Bericht gesagt hat? Und wie hat sich das vielleicht auch entwickelt? Ist das etwas, was jetzt uns ja jetzt erst auffällt in den letzten Jahren oder besonders ins Auge fällt oder hat sich das in den letzten Jahrzehnten Ihrer Meinung nach schon angedeutet? Also kommt das überraschend oder?
Oh, das sind schon wieder ganz schön viele Fragen auf einmal.
Ja, klar.
Also versuchen wir die Fragen mal wieder so ein bisschen zu sortieren. Die erste Frage, die ich rausgehört habe, war: Ist der Zustand der Korallenriffe wirklich so schlecht und so dramatisch, wie der Weltklimarat beschreibt? Und die klare Antwort ist ja. Der Klimawandel ist das alles überstrahlende Thema, gerade für Korallenriffe, weil Korallenriffe eben Frühwarnsysteme sind für den globalen Klimawandel. Warum sind Korallenriffe Klimawandel? Das liegt daran, dass die Steinkorallen, die diese Riffe bilden durch ihr Wachstum, dass die gleich doppelt betroffen sind von beiden Hauptkonsequenzen der globalen Klimaveränderung im Meer. Das ist einerseits die Meereserwärmung und andererseits die Meeresansäuerung. Und warum die Meereserwärmung? Das liegt daran, dass diese Steinkorallen, das sind Tiere, sogenannte stenotherme Tiere, die leben also in einem ganz eng umgrenzten Temperaturwohlfühlbereich, so ungefähr von 22 bis 28 Grad Celsius. Und sobald die Temperatur also über diesen Wohlfühlbereich hinausgeht, da reichen 1, 2 Grad, dann kommt es dazu, dass die Koralle leidet, ja, und ausbleicht. Die berühmte Korallenbleiche findet dann statt. Das ist also der Abbruch der Symbiose zwischen diesem Korallentier und den vielen Mikroalgen, die im Gewebe leben, die auch die Färbung in erster Linie verursachen, der Koralle. Und dadurch, dass diese Symbiose abgebrochen wird, kommt es dann eben also zu einer deutlichen Bleiche, zu einem Pigmentverlust. Die Korallen sind dann nicht tot, leben weiter, aber sie sind extrem schwach, weil ohne ihre Symbionten, ohne die Algen in ihrem Gewebe, erreichen sie nur minimale Wachstumsraten, können sich fast gar nicht mehr wehren gegen andere Organismen, die versuchen, die Korallen zu verdrängen, gerade Algen. Und umso länger eine solche temperaturinduzierte Bleiche anhält und umso extremer die Temperatur ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass die Korallen dann auch absterben, und das passiert im Moment. Und das Problem ist nicht die Bleiche an sich, das ist etwas, was wir schon immer hatten. Also die Bleiche gab es schon immer. Korallen sind ja ein Erfolgsmodell in der Erdgeschichte. Diese Tiere, diese Steinkorallen, die gibt es in einem nahezu unveränderten Bauplan seit ungefähr 250 Millionen Jahren. Also die sind schon immer gebleicht. Die haben schon immer ihre Symbionten rausgeworfen, oder die Symbionten haben die Koralle von selbst verlassen. Das weiß man noch nicht so richtig, wie das funktioniert. Aber das Problem ist, dass durch die Meereserwärmung diese Bleichen jetzt immer häufiger stattfinden und auch immer extremer werden. Und das ist ein Riesenproblem, weil die Riffe können sich natürlich von so einer Bleiche erholen, sind auch darauf ausgelegt. Aber wenn dann nur noch weniger Zeit bleibt, um sich zu erholen, dann kann die Erholung eben nur teilweise stattfinden, und dann kommt die nächste Bleiche wieder. Und dann kommt es zu etwas, was wir jetzt immer häufiger sehen, und das ist eine Degenerierung der Riffe. Dass also Steinkorallen immer mehr zurückgedrängt werden und ersetzt werden durch andere Organismen, durch andere wirbellose Tiere, wie Hornkorallen, Weichkorallen, Schwämme, Anemonen, oder aber, sieht man fast noch häufiger, durch Algen, weil die sind im direkten Wettbewerb mit den Korallen, und wenn die Korallen durch die Bleiche schwach sind, dann gewinnen normalerweise die Algen. Also ein Riesenproblem, die Meereserwärmung, für diese stenothermen Tiere, die Korallen mit ihren Symbionten. Und dazu kommt die Ansäuerung, die Meeresansäuerung, dass immer mehr Kohlendioxid auch ins Meerwasser gelangt, aus der Atmosphäre, und dann kommt es zur Bildung von Kohlensäure, zu einer Verringerung des pH-Werts, und das betrifft insbesondere solche Organismen, die kalzifizieren, die also Kalk bilden, und das tun ja die Steinkorallen, und das ist jetzt schon messbar, dass die Kalzifizierungsraten sich deutlich reduziert haben. Und ja, wenn die schlimmsten Prognosen recht haben, dann kann es sogar zu so dramatischen Reduzierungen im pH-Wert des Meerwassers kommen, dass es sogar zur Auflösung von Skelettstrukturen kommen mag. Insofern, ja, die Situation ist dramatisch, und der Weltklimarat, der hat das schon richtig beschrieben, und die globale Klimaveränderung ist gerade für diese Frühwarnsysteme, Korallenriffe, eben mehr ein Riesenproblem, und aufgrund der beschriebenen zwei Faktoren, also stenotherme Tiere, kalzifizierende Organismen, sind diese Organismen, diese Steinkorallen, die Riffe bilden, als erste wahrscheinlich betroffen, und diese Ökosysteme da deswegen auch die ersten, die sich verändern werden, die unter der globalen Klimaveränderung leiden. Deswegen kann man sagen, es sind Frühwarnsysteme, und sie warnen uns jetzt schon, und zwar sehr laut. Also das ist auch etwas, das war ja auch eine Frage von Ihnen, inwieweit diese Thematik Eingang findet in das wissenschaftliche Programm der Weltkorallenriffkonferenz. Ja, voll. Also da gibt es ganz, ganz viele Beiträge, die genau in diese Richtung gehen. Wie wirkt sich Meereserwärmung aus auf unsere Riffe? Was ist mit Ansäuerung? Wie ist die Kombination auch mit globalen Stressfaktoren? Das kommt ja noch hinzu. Überfischung, Überdüngung, Meeresverschmutzung. Das ist etwas, was ja sehr parallel stattfindet zum globalen Klimawandel. Und es gibt immer mehr Wissenschaftler, die Interaktion zwischen diesen globalen Faktoren, Meereserwärmung, Meeresansäuerung mit mehr regionalen oder lokalen Faktoren, Meeresverschmutzung, Überfischung, Überdüngung untersuchen. Und dann, da gibt es Themenbereiche, große Themenbereiche mit vielen Sessions, die in diesen Themenbereichen drin sind, die sich nur damit beschäftigen, weil es eben so wichtig ist. Und die nackten Zahlen, die wir auch kennen von Weltkorallenriffkonferenzen, die sehen nicht gut aus. Also wir haben inzwischen nur noch ganz, ganz wenige Korallenriffe, die überhaupt noch als intakt zu bezeichnen sind. 30% der Riffe sind wahrscheinlich in einem Zustand, dass man da auch nicht mehr viel machen kann. Und mindestens die Hälfte der globalen Riffe ist also stark gefährdet. Also das sind katastrophale Zahlen und die werden über die Zeit auch nicht besser. Und also das ist wirklich, wir befinden uns in einer ganz, ganz tiefen Korallenriffkrise und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir diese Weltkorallenriffkonferenz nicht einfach ausfallen lassen, wie wir es auch diskutiert hatten, und nochmal um ein weiteres Jahr verschieben. Nein, wir brauchen diesen Wissenschaftstransfer in die Gesellschaft, in die Politik, und dafür sind diese Weltkorallenriffkonferenzen, die wir gerade organisieren, das beste Mittel.
Ja, wenn ich das höre und verfolge, dann ist für mich, wenn ich jetzt auf die Situation, den Zustand der Meere insgesamt schaue, die Entwicklung, die die Korallenriffe jetzt nehmen, tatsächlich eine der dramatischen Entwicklungen überhaupt im ganzen Bereich, wenn nicht sogar die dramatische Entwicklung schlechthin, eben auch aufgrund der Bedeutung der Riffe, wie Sie auch schon gesagt haben, für die Artenvielfalt, aber auch für die lokalen Küstengemeinden im globalen Süden, die Fischerei und all das. Das denke ich, verdient eine ganz, ganz hohe Aufmerksamkeit, auch in unserer Arbeit. Und was vielleicht aber noch eine interessante Ergänzung wäre, weil das können sich, glaube ich, auch nicht unbedingt alle vorstellen. Was bleibt denn, wenn die Korallenriffe weg sind? Also jetzt abgesehen von den Verlusten in der Artenvielfalt, wie muss man sich das vorstellen? Was bleibt denn da zurück? Also gibt es da dann noch eine Möglichkeit, dass auch lokale Küstengemeinden dann weiter diese Meeresregionen nutzen können, oder muss man sich einfach ein zerstörte, wüstenartige Korallen, ehemaliges Korallenriff vorstellen, das da so, ja, wie man es ja auch aus Dokumentationen teilweise kennt, dann eigentlich ja nichts mehr groß beherbergt? Oder Sie hatten es ja schon angedeutet, da bleibt was anderes über, Algen zum Beispiel, also entstehen dann neue Ökosysteme dort, oder wie muss man sich das vorstellen?
Definitiv. Neue Ökosysteme entstehen. Novel Ecosystems ist ein ganz, ganz zentraler Begriff bei uns. Es gibt ein eigenes Theme, also ein eigenes Themengebiet nur zu diesen neuen Ökosystemen. Und wir müssen lernen, diese neuen Ökosysteme zu verstehen. Auch für Manager von ehemaligen Korallenriffen, weil die managen ja dann keine Riffe, die von Korallen mehr dominiert werden, sondern von anderen Organismen. Und für die ist es also ganz, ganz wichtig zu verstehen, wie diese neuen Ökosysteme funktionieren. Haben die auch Ökosystem-Serviceleistungen, die es zu erhalten gilt? Das ist natürlich ein sehr pragmatischer Ansatz. Schöner wäre es natürlich zu versuchen, das rückgängig machen zu können. Aber da muss man inzwischen halt auch sagen, das ist unrealistisch. Also in vielen Fällen sind diese Veränderungen leider nicht reversibel. Oder es ist sehr unwahrscheinlich, dass man die wieder umkehren kann. Wie verändern sich Riffe? Ja, das hängt eben ganz, ganz davon ab, ob es gelingt, diese lokalen Stressfaktoren, von denen ich geredet habe, also Stichwort Überdüngung, Überfischung, ob man die in den Griff bekommen kann mit Managementmaßnahmen. Diese Stressfaktoren für Riffe sind ja leichter zu managen als die globale Klimaveränderung. Also Meereserwärmung, Meeresansäuerung, das kann man also vor Ort natürlich nicht managen. Das muss auf der Ebene von großen Vereinbarungen, großen Entscheidungen passieren, die effektiv die Emissionen von Treibhausgasen verringern können. Aber man kann auf der lokalen, regionalen Ebene natürlich durch ein gutes Management Überfischung, Überdüngung verhindern oder reduzieren. Und das ist das, was wir jetzt auch beobachten. Dann verändern sich solche Riffe nicht ganz so schnell zum Negativen hin und können sich auch schneller erholen von einer Korallenbleiche, wenn man ihnen sozusagen den Rücken frei hält von anderen Stressfaktoren. Und so kann man Zeit gewinnen für diese Riffe und gleichzeitig auch verhindern, dass es zu diesem extremen Verändern kommt. Also ich darf das jetzt vielleicht mal als Endstadium der Riffgenerierung bezeichnen. Das ist tatsächlich, dass ein Korallenriff, was ja vorher sich durch so eine hohe Komplexität, durch so eine hohe Dreidimensionalität ausgezeichnet hat, durch die verschiedenen Wuchsformen der Steinkorallen, dass das eine flache Ebene wird. Also nur noch zweidimensional, sehr einförmig. Alles wird dann überwachsen von einer dominierenden Algenart oder Cyanobakterien. Das ist so das extremste Stadium der Degenerierung von Korallenriffen. Und leider sehen wir das auch öfter. Aber glücklicherweise gibt es auch ganz, ganz viele Grautöne, also ganz viele Zwischenstadien, die nicht so extrem sind. Und einige von denen, das zeigen die ersten Forschungen, einige von denen sind tatsächlich erhaltenswert. Ja, also es gibt zum Beispiel Riffe, die nicht mehr von Steinkorallen dominiert werden, stattdessen von Hornkorallen oder Schwämmen oder auch Weichkorallen. Und auch diese Riffe, die haben eine gewisse Ästhetik, die haben eine vergleichsweise hohe assoziierte Artenvielfalt. Und das ist also dann etwas, was tatsächlich noch erhaltenswert ist und ein neues Ökosystem zwar, aber erhaltenswert und mit Ökosystem-Serviceleistungen, die auch wichtig sind für uns und auch als Einkommensquelle. Touristen tauchen auch gerne zum Beispiel in solchen Riffen und Fische vermehren und wachsen auch gerne in solchen Riffen. Und die kann man dann wieder verwenden für die Proteinversorgung. Also da gibt es eben auch diese Zwischenstadien, diese neuen Ökosysteme. Aber in vielen Fällen, erst recht, wenn man diese Algendominanz erreicht hat, ist es ganz, ganz schwer, wenn nicht unmöglich, da wieder den Steinkorallen dominierten Originalzustand zu erreichen.
Okay, das heißt dann ja quasi, also jetzt was die Situation der Küstengemeinden, Fischerei, Tourismus vielleicht doch dort angeht, dass es regional unterschiedliche Chancen gibt, dass die Existenzmöglichkeiten ja bestehen bleiben, beziehungsweise mit diesen von Ihnen beschriebenen Zwischenstadien, neue Ökosysteme, die sich da entwickeln, die jetzt nicht zum völligen Zusammenbruch der Situation vor Ort führen, aber wenn man es global jetzt so im Mittel betrachtet, auf jeden Fall ja heißt, Artenvielfalt in den Meeren wird abnehmen mit den Korallenriffen. Produktivität würde ich dann mal vermuten, ne? Also die biologische Produktivität, das was an ja Fischfangmengen zur Verfügung steht, letztendlich die dort nachhaltig gefangen werden können, auch das nimmt ab. Perspektivisch dadurch, also die Situation wird insgesamt in den tropischen, subtropischen Meeren, denen die Küstengemeinden auf, ja, abhängig sind von den Korallenriffökosystemen, sich deutlich verschlechtern. Auch schon jetzt und in nächster Zeit, selbst wenn es noch nicht zu 2 Grad Erwärmung jetzt gekommen ist, aber das ist schon so die Entwicklung, die es geht, ja, wenn ich sie richtig zusammenfasse.
Ja, also das kann man so sagen. Es deutet alles darauf hin, dass die Artenvielfalt, wenn es so weitergeht, also deutlich reduziert wird und auch die die Produktivität. Natürlich sind Algen auch produktiv und Algen betreiben teilweise auch sehr intensiv Photosynthese. Aber oft ist das, was die Algen dann für die Nahrungsketten des Meeres liefern, nicht so wertvoll wie das, was ein Korallenriff leisten kann für Nahrungsketten, Nahrungsnetze. Also das deuten auch wissenschaftliche Erkenntnisse an, dass wir da also höchstwahrscheinlich durch diese Veränderungen, die wir in unseren Korallenriffen im Moment sehen und nicht erst seit gestern, dass das also zu deutlichen Reduzierungen fast aller Ökosystemserviceleistungen führt und damit auch zu einem Problem für die, wie nennen Sie es, tropischen Süden, also zu der ansässigen Bevölkerung, die ja in hohem Maß oft von Korallenriffen abhängt, von den Ressourcen, die Korallenriffe bieten.
Ja, und das wird wahrscheinlich auch dann den Küstenschutz betreffen, weil da nehmen Korallenriffe ja eine ganze Menge der Wellenenergie, weil gerade auch bei Extremwetterereignissen generell auf und sorgen dafür, dass die Wellen nicht mit so einer großen Wucht auf die Küsten und die Orte dort direkt schlagen. Ich denke, das wird dann auch der Fall sein, dass dadurch, dass diese Schutzfunktion auch sich vermindert, oder?
Ja, natürlich. Das meinte ich mit Ökosystem-Service-Leistung. Da gehört der Küstenschutz ganz klar dazu.
Ja, und was diskutieren Sie, was könnte man jetzt dagegen unternehmen? Sie haben schon angedeutet, was wichtig ist, um die Widerstandsfähigkeit der Küstenökosysteme da zu erhöhen, beziehungsweise uns auch mehr Zeit zu verschaffen. Sind Schutzmaßnahmen vor Ort durchaus sinnvoll, auch wenn Fragen des Klimawandels natürlich auch auf internationaler Ebene geklärt werden müssen? Was sind da vielleicht noch so konkrete Beispiele, die Sie uns nennen können für so sinnvolle Korallenriff-Schutzmaßnahmen, die im Augenblick diskutiert werden oder dann auf dem Symposium auch diskutiert werden? Was man in der Öffentlichkeit immer wieder sehen kann, sind ja diese Projekte, in denen dann Korallenriffarten angesiedelt werden, die gegen diese Temperaturerhöhung widerstandsfähiger sind, flexibler da sind, also nicht so ein enges Temperaturfenster haben vielleicht. Ist das eine der Maßnahmen, die Sie auch aus wissenschaftlicher Perspektive empfehlen können?
Also wir wissen durch eine ganze Reihe von Studien, dass wir Korallenriffe stärker machen können durch gutes Management, also durch eine Verringerung dieser lokalen Stressfaktoren, Überfischung, Überdüngung, Eintrag von Nährstoffen. Und das schließt auch ein gutes Küstenmanagement ein, also dass man auch einen Abbau der angrenzenden Ökosysteme verhindert, weil das Zusammenspiel ist auch ganz wichtig. Man kann sich vorstellen, dass Mangrovenwälder oder Küstenwälder, die in der Nähe von Korallenriffen sind, diese Riffe auch schützen können, indem sie zum Beispiel feine Sedimentpartikel aus Flüssen und aus der Landwirtschaft, die ja oft auch küstennah stattfindet, auffangen und verhindern, dass diese Sedimente dann die Korallen ersticken. Und das kommt da eben in dieses Management dazu. Also das ist etwas, was wir wirklich forcieren sollten, eine Verbesserung des Korallenriff- und Küstenmanagements. Darüber hinaus da gibt es einige tolle Erfolgsbeispiele von internationalen Schutzinstrumenten, insbesondere diese Biosphärenreservate von der UNESCO ins Leben gerufen. Die haben sich als sehr, sehr gut erwiesen für den Schutz von Korallenriffen, weil sie eben die lokale Bevölkerung mit berücksichtigen und die Nutzung der Riffe. So dass es dann also nicht nur diese No-Take-Areas gibt, wo gar nichts erlaubt ist. Das ist ja auch teilweise auch unrealistisch, gerade in Südostasien, wo die Menschen, ja, das ist deren Lebensgrundlage und die müssen die Fische fangen für ihre Proteinversorgung. Da ist es völlig unrealistisch zu sagen, dieses Korallenriff ist so wertvoll, du darfst es überhaupt nicht mehr nutzen. Das ist völlig unrealistisch und das lässt sich auch nicht durchsetzen. Und aber diese Biosphärenreservate, die berücksichtigen eben beides, den den hohen Wert der Ressource Korallenriff, aber auch die Nutzung durch den Menschen. Und das geht genau in die richtige Richtung. Man kann Korallenriffe nur unter Einbeziehung der Menschen effektiv schützen. Und da haben wir noch ganz viel Nachholbedarf. Das ist meiner Meinung nach das, was wir jetzt hochprioritär verfolgen sollten. Natürlich haben Sie ja selber auch schon gesagt, das wird langfristig gesehen alles nicht viel helfen, wenn es uns nicht gelingt, den Klimawandel in den Griff zu bekommen, weil wenn diese 2, 3 oder vielleicht sogar 4 Grad Celsius erreicht werden, wie befürchtet, dann werden auch die Steinkorallen bleichen oder absterben, egal wie sie geschützt sind. Also das muss man leider so sagen. Und also das muss beides parallel laufen. Jetzt noch zum Thema Restauration. Also Riffrestauration ist im Prinzip ja ein verzweifelter Ansatz. Aus dieser großen Korallenriffkrise heraus geboren. Wir wollen was tun. Wir haben uns in Korallenriffe verliebt und uns blutet das Herz, wenn wir sehen, wie sich die Riffe verändern. Wir wollen irgendwas tun. Oft steckt da auch ein gewisser Aktionismus mit drin. Ein Riesenaufwand, ohne jeden Zweifel. Material, Zeit, Finanzen, ein riesiger Aufwand. Aber in vielen Fällen ist es halt leider eine Symptombekämpfung. Weil es gibt einen Grund, warum unsere Riffe kaputt gegangen sind. Und solange es nicht gelingt, diesen Grund zu finden, oder wir wissen ja, was der Grund ist, aber solange es nicht gelingt, diesen Auslöser zu kontrollieren oder zu verhindern, solange ist es mehr oder weniger eine Sisyphus-Arbeit, die zu versuchen, die Korallenriffe zu reparieren. Und es gibt ja ganz viele unterschiedliche Restaurationsmethoden. Die gängigste ist eigentlich die Fragmentationsmethode. Und die sieht vor, dass man eine intakte Mutterkoralle zerstört. Also mit Hammer und Meißel in viele kleine Fragmente zerteilt. Und jedes dieser Fragmente behandelt man dann möglichst gut. Also klebt es auf einen Terrakotta-Stück und bringt es in eine Aufzuchtbucht oder sogar in ein Becken, wo man die Wassertemperatur kontrollieren kann und vielleicht sogar kühlen kann mit hohem technischen Aufwand. In der Hoffnung, dass man dann also viele von diesen Babykorallen generiert aus der zerstörten Mutterkoralle und dann setzt man dann diese Babykorallen wieder in das zerstörte Riff. Kann sich vorstellen, Wahnsinnsaufwand. Ja, also das ist extrem kleinteilig, extrem aufwendig, auch finanziell gesehen und von der Arbeitszeit her. Und dann ist es sehr, sehr traurig, wenn man dann bei der nächsten Meereserwärmung sieht, denen geht es ja genauso, die sterben ja wieder ab. Und das passiert leider oft. Das passiert leider ganz oft. Und es gibt andere Restaurationsansätze, die besser sind, die auch sich überlegen. Erstens will man für etwas, was eigentlich gut ist, Intaktes zerstören. Ja, das ist ja schon mal eigentlich kein so schöner Ansatz. Und zweitens, wie kommt man weg von dieser Symptombehandlung? Ja, die Symptombehandlung bedeutet ja auch, dass man so Klone generiert. Also wenn man Fragmente von einer Mutterkolonie herstellt, dann ist es ja genetisch gesehen alles dasselbe. Da gibt es keinerlei Variation. Und deswegen können sich dann diese Fragmente auch nicht besser gegen Meereserwärmung wehren, als die Korallen, die vorher abgestorben sind. Und es gibt auch kaum Variabilität in den Genotypen. Und das ist auch ein Problem bei dieser Fragmentations-Restaurationsmethode. Und da gibt es jetzt eben etwas innovativere Ansätze, dass man also nicht mehr die Mutterkolonie zerstört, sondern dass man nur die Spermien und Eizellen der Korallen einsammelt die im Optimalfall synchronisiert abgeben während einer Massenleiche einmal im Jahr typischerweise oder optimalerweise muss man sagen für diesen Restaurationsansatz und dann gibt man die Eier und die Spermien zusammen von verschiedenen Korallen und schafft dann Zygoten, also befruchtete Eizellen, die entwickeln sich dann im Optimalfall wieder zu Planula-Larven heran und diese Planula-Larven, die kriegen dann tolle Substrate angeboten, wo sie sich ansiedeln können und diese Substrate, die werden dann im Optimalfall sogar wie so ein Bauer im Frühjahr von seinem Hänger aus Saatgut aufs Feld wirft, so macht man das dann mit den Korallen auf diesen Substraten vom Schiff aus, wirft man die einfach über Bord und die richten sich dann in der Wassersäule genau so aus, dass die Babykorallen, die auf ihnen gewachsen sind, die optimalen Überlebenschancen haben. Also das ist ein Ansatz, der im Moment sehr propagiert wird und auch große Fördersummen bekommt. Und hat halt den Vorteil, dass man nichts zerstören muss, dass man wenig Material braucht, dass man die Rekombination hat, dass man also nicht nur Klone schafft, sondern neue Genotypen. Und wenn man das dann noch kombiniert mit dem Konzept der assistierten Evolution, das heißt, man sucht sich gezielt Korallen aus, die sich besser gegen Hitze wehren können oder gegen Ansäuerung, dann kann daraus tatsächlich ein ganz interessanter Ansatz werden. Ja, also ich will das überhaupt nicht verteufeln, die Restauration. Und ich finde diesen neuen Ansatz deutlich besser als den Fragmentationsansatz, aber auch dieser neue Ansatz ist natürlich extrem aufwendig und man kann sich im Moment noch nicht vorstellen, dass man das im großen Maßstab durchführen kann und dass man da auch wirklich in der Lage ist, die Evolution zu beschleunigen, weil das ist ja das große Problem der Korallen, die sind zwar ein Erfolgsmodell in der Erdgeschichte und sind durch einige krasse Phasen von Kohlendioxid in der Erdgeschichte gegangen und haben es überlebt. Aber im Moment, das, was wir sehen, was passiert, das ist sehr, sehr schnell. Das ist zu schnell. Das ist zu schnell. Da können sich die Korallen nicht mehr anpassen. Und deswegen versucht man eben zu beschleunigen. Das heißt assistierte Evolution und generiert dann eben ja, Genotypen, die hitzetoleranterer sind als ihre Vorfahren. Und da bin ich skeptisch, ob das gelingen kann, das in einem großen Maßstab so durchzuführen, dass es wirklich nachhaltig ist und den Korallenriffen hilft. Meine Meinung ist, es ist ein ganz verzweifelter Ansatz.
Ja. Ja, auch für unsere politischen Maßnahmen, an denen wir arbeiten, beziehungsweise an unseren Empfehlungen dafür ist natürlich die Frage, mit welcher Geschwindigkeit das Ganze sich entwickelt, wesentlich. Wir denken darüber nach, welche Rolle marine Raumplanung spielen kann. Gerade, Sie hatten es ja angesprochen, Biosphärenreservate. Wenn man versuchen will, jetzt die ökologischen Entwicklungen und Veränderungen, die dort stattfinden, irgendwie anzubinden an entsprechende gesellschaftliche Veränderungen, die auch ihre Zeit brauchen. Auch das benötigt Zeit, etwas umzusetzen. Neue Existenzmöglichkeiten zu schaffen, die sich dort entwickeln können, eventuell für die lokalen Gemeinden. Und da denken wir an Raumplanung, deshalb, um das beides irgendwie zu versuchen in Einklang zu bringen, sowohl gesellschaftliche Interessen als auch ökologische Notwendigkeiten, als auch die Frage zu berücksichtigen, dass die Arten durch den Klimawandel eben polwärts wandern, sich Gebiete verschieben eventuell und dadurch, dass wir natürlich auch auf landseitig so viel bebaut haben, sei es Tourismus und Siedlungsflächen, dass die Küstenökosysteme auch keine Möglichkeit haben, jetzt mit dem Meeresspiegel zum Beispiel ins Binnenland zu wandern, dass Raumplanung vorausschauend und auch grenzübergreifend tatsächlich international, also jenseits nationaler Dimensionen gedacht, ein wichtiges Instrument ist unserer Meinung nach, um diese gesellschaftlich-ökologischen Interessen zu verbinden, aber auch um den Raum zu schaffen, damit natürliche Entwicklung tatsächlich also langfristig stattfinden kann. Weil unsere Befürchtung ist auch, dass Schutzgebietskonzepte, die jetzt auf Gebiete sich konzentrieren, wie wir sie jetzt vorfinden, natürlich durch die Veränderungen in den Ozeanen, ja, zeitlich nur begrenzt wirken können. Und wenn dann die Gebiete sich verschieben, weil die ökologischen Bedingungen jetzt, ja, sich in Richtung der Pole verschieben, dann ja auch, ja, möglicherweise Geld- und Zeitverschwendung wären, sondern wir vorausschauend denken müssen, da wo, ne, wo könnte in 20, 30 Jahren sich ein solches Korallenriff-Ökosystem eigentlich jetzt von den ökologischen Bedingungen her tatsächlich dann ansiedeln und durchsetzen auf Dauer. Das ist so ein Punkt, in den wir da auch denken. Aber diese Frage, mit der ich vielleicht auch abschließen möchte, was kann die Bundesregierung dann unterstützen in den Bereichen Biosphärenreservate, wie gesagt, angesprochen, ne, Maßnahmen anderer Art zum Schutz. Und ich weiß ja auch, Sie haben auch entsprechende Diskussionen ja auch im Symposium integriert. Was können Sie da vielleicht zum Abschluss nochmal dazu sagen? Was wäre da vielleicht eine Rolle deutscher Politik oder gute Ansatzpunkte jetzt auch von hier aus dem globalen Norden da diese Situation positiv zu wenden?
Also was schon mal sehr positiv ist, ist, dass das Bundesministerium für Umwelt und Naturschutz, dass die großes Interesse an unserer Weltkorallenriffkonferenz ausgedrückt haben und auch bereit waren, unseren sogenannten Policy-Event zu unterstützen. Das war sehr positiv, also dass unsere Anfrage da auf so fruchtbaren Boden gefallen ist. Und da sind wir jetzt dabei, diesen Policy-Event so gut wie möglich zu organisieren, und zwar sowohl für dieses Jahr virtuell als auch für nächstes Jahr natürlich etwas größer in Präsenz. Und für nächstes Jahr haben wir auch schon Zusagen von einigen ganz, ganz prominenten Teilnehmern. Also das wird richtig gut, und ich glaube auch dieses Jahr wird gut. Also das ist toll. Das Interesse ist da. Was ich auch toll finde, ist, dass Deutschland, die UNESCO und insbesondere innerhalb der UNESCO die World Heritage Institution und auch IOC UNESCO sehr unterstützt und damit diese internationalen Schutzinstrumente, wo auch Korallenriffe inkludiert sind, wie die Biosphärenreservate und die Weltnaturerbe Standorte, und das ist ein tolles Engagement, was ich empfehlen würde oder was ich mir wünschen würde, was fortgesetzt wird oder vielleicht sogar noch ausgeweitet wird, weil das ist etwas, was wir Korallenriffforscher sehen, das funktioniert. Das kann unseren Korallenriffen wirklich helfen, und das kann Zeit gewinnen für den Erhalt unserer Korallenriffe in diesen schwierigen Zeiten. Und natürlich geht es aber, und das ist das überstrahlende Thema, geht es darum, auf allen Ebenen zu versuchen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Und das ist etwas, was wir ja natürlich nicht so leicht in den Griff kriegen können. Und da spielt die Politik die entscheidende Rolle. Und Deutschland kann da eben einen ganz, ganz wichtigen Beitrag leisten.
Ja, vielen Dank. Dann hoffen wir auch, dass das geschieht. Und ich bedanke mich erstmal für das spannende Gespräch, wünsche dem Symposium viel Erfolg. Und ja, wir werden uns ja im Weiteren auch noch austauschen, miteinander diskutieren, und werden gerne die Veranstaltung begleiten.